So, ja, willkommen zurück bei der Relay Bitcoin Session. Heute haben wir einen sehr speziellen Gast, Tobias Reichmuth. Freut mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast. Tobias Reichmuth ist ein sehr bekannter Investor und Unternehmer, vor allem im Finance, Fintech-Bereich, im Crypto Finance, Bitcoin schon sehr lange dabei, aber hat jetzt auch ein sehr spannendes Startup gerade am Laufen, Maximum, wo es um Longevity geht, also Langlebigkeit. Und ich glaube auch in der nachhaltigen Energie bist du als Investor sehr engagiert. Also du hast ganz ein breites Portfolio an Projekten und Engagements. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen, Tobias. Vielleicht kannst du dich noch mit ein, zwei Worten selbst etwas vorstellen, was du alles auf dem Köcher hast aktuell.
Ja, guten Morgen, Julian. Danke für die Intro. Ja, wie du richtig gesagt hast, ich bin Unternehmer, seit ich 20 bin, also als Student meine erste Firma aufgebaut, die dann verkauft 2003. Dann war ich mal bei Boston Consulting noch. Und dann vielleicht noch wichtig, ich habe in meiner Karriere immer mal wieder Auszeiten genommen, und meistens in diesen Auszeiten dann wieder Geschäftsideen entstanden. Also beispielsweise bin ich dann nach Boston Consulting 2 Jahre auf Weltreise gewesen, mit dem Auto um die Welt gefahren und habe da richtig viel zum Thema Klimawandel gelernt. Bin dann nach Hause gekommen und habe Susi Partners, eben einen Infrastrukturfondsmanager, der Solarparks, Windparks und effiziente Straßenbeleuchtung baut, aufgesetzt. Und dann zum Beispiel letztes Jahr, als wir 2020 diesen Lockdown hatten, wollte ich eigentlich gerade ein Sabbatical machen. Und kam nahtlos im Anschluss an das Sabbatical, kam auch der Lockdown. Das heißt, ich hatte dann plötzlich relativ viel Zeit, und habe mich mit einem neuen Thema, eben Longevity, befasst, ne? Und suche mir auch immer Themen, die ich intellektuell spannend finde und die in der Welt etwas bewegen, etwas Positives bewirken können. Ja, und baue jetzt hier einen Company Builder. Also Maximon ist ein Company Builder auf. Ja. Und das Krypto-Thema, das hat mich eigentlich zum ersten Mal, habe ich überhaupt über Blockchain gehört, 2012. Und um ehrlich zu sein, habe ich es damals nicht ganz begriffen. Ja. Dann 2016, habe ich mich ein bisschen tiefer damit befasst und mal verstanden, was das ist und auch das Potenzial dahinter gesehen. Also so im Sinne von, wir reden über eine Größenordnung wie das Internet, wenn Blockchain sich voll ausrollt. Die Leute vergessen auch häufig, dass Kryptowährung Bitcoin nur eine Anwendung auf der Blockchain ist. Ja, das ist, wie man sagen würde, das Internet ist E-Mail und sonst nichts. Ja, aber im Internet gibt es dann auch noch E-Commerce und 5000 andere Sachen. Bei Blockchain gibt es nicht nur Zahlungsmittel oder Wertaufbewahrungsmittel, sondern es gibt Vertragswerke und alles Mögliche dahinter. Also da sind wir noch ganz am Anfang mit dieser Bewegung. Und die erste funktionierende Applikation ist eigentlich eben Kryptowährungen, und da haben wir dann mit der Crypto Finance Group ein Unternehmen aufgebaut. Ja.
Genau, also du bist immer eigentlich sehr high level dabei bei eben Themen, die dich intellektuell faszinieren, die du spannend findest, in Longevity, dort machst du einen Company Builder für das Thema Nachhaltigkeit, dort eigentlich auch ein Investor, also du unterstützt damit mit einer Firma dann wieder viele andere Firmen, die du denkst, macht Sinn, im Infrastructure Building, und auch jetzt beim Krypto-Thema bist du ja in ganz viele verschiedene Projekte investiert und involviert. Wie viel deiner Zeit ist denn wirklich jetzt eben auf das Thema Bitcoin und Krypto und Blockchain fokussiert in all deinen Portfolios, die du hast?
Nicht so viel. Also es war sicher eine intensivere Zeit. Ich habe ja da Crypto Finance Group zusammen mit Jan Breschek gegründet. Dann haben wir Marc Bernecker dazu geholt und dann diese Firma aufgebaut, wobei der operative Lead von Beginn weg bei Jan Breschek lag. Bin und war bis jetzt immer Verwaltungsratspräsident. Und als solcher hast du am Anfang natürlich viel zu tun, wenn es darum geht, Strukturen zu bauen, Fundraising zu machen und so weiter. Und unterdessen, das Unternehmen hat 60 Mitarbeiter, ist hochprofessionell, sehr gute Prozesse. Also da ist es ein Verwaltungsratsmandat, ja, und das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Das heißt, ja, meine operative Zeit geht vor allem im Maximum, und dann bin ich Verwaltungsrat bei Susi Partners, eben Crypto Finance Group, Singularity Group. Das braucht schon Zeit, das braucht Flexibilität. Manchmal musst du viel machen, wenn es irgendwo brennt, und manchmal hast du dann auch wieder ein Call in der Woche. Also das kommt halt sehr drauf an.
Meistens, wenn es brennt, brennt es bei verschiedenen Projekten gleichzeitig.
Ja, ja, das kann sein. Jetzt, zum Glück, jetzt dieses Jahr, nee. Eigentlich nur in einem Thema, wo es ein bisschen Schwierigkeiten gab, die wir dann gelöst haben. Sonst war es überall schön ruhig und läuft. Aber ja, kann auch sein. Also man sollte sich nicht allzu viel an den Hals hängen, weil manchmal musst du dann halt dann gleich an vielen Orten Feuer löschen. Ja.
Genau. Firefighting. Und als Investor, was hat dich denn überzeugt von eben Bitcoin? Ich meine, 2012 hast du das erste Mal vom Thema gehört und dann eigentlich abgetan, wie das ja viele machen, weil es am Anfang nicht so richtig verstanden. Also da hat es dich noch nicht überzeugt und dann 2016 hat es dich eigentlich überzeugt, sogar zu diesem gerade, dass du eben dann eine Firma in diesem Bereich aufgebaut hast, ziemlich kurz danach. Also was hat dich denn da wirklich überzeugt?
Du, ich glaube schon, das Verständnis dieser Unabhängigkeit der Blockchain, also dass es halt eben nicht eine Zentralbank ist, die eine Währung steuert und je nach Lust und Laune gerade mal den Schweizer Frankenkurs erhöht oder halt nicht. Ja? Also denk an Januar 2015, als der Schweizer Franken plötzlich in einem Tag 10% mehr wert wurde. Das war für viele schwierig. Diese Unabhängigkeit von Blockchain und eben Bitcoin insbesondere gefällt mir sehr. Ja. Und dann ist es schlussendlich eine relativ einfache Überlegung gewesen, zu sagen, hey, das Thema gewinnt an Fahrt, ja, nimmt Fahrt auf. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Es ist also per Definition eine deflationäre Währung, die getrieben ist von Angebot und Nachfrage. Extrem volatil. Ne? Also das will man gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, das hat mich einfach fasziniert, dass es eine Währung gibt, die offenbar zunehmend Vertrauen gewinnt und gleichzeitig eben nicht von irgendwelchen Partikularinteressen beeinflusst werden kann. Und es ist ein Hedge. Also ich meine, wir kennen die Geldmengenausweitung, die ja seit 2008 betrieben wird und jetzt nochmals unglaublich dazu gewonnen hat seit Covid. Je mehr Geld, also haben wir ganz einfach gesagt, je mehr von etwas da ist, desto weniger wert ist es. Bei allem so. Also wenn du 20 Eiscremes haben kannst, das 19. und 20. ist bei weitem nicht so spannend wie das erste.
Ja, das ist unglaublich. Ja. Es wird wirklich so viel Geld gedruckt. Wieder dieses Jahr ist schon wieder über 20% der ganzen US-Dollars, die es überhaupt gibt, gedruckt worden. Es gibt eben die Blase eigentlich, öffnet sich immer mehr, mehr, mehr. Und das
eine Blase ist, weiß ich nicht, aber es muss zwingendermaßen Inflation geben. Es muss. Ja. Die Frage ist, wo findet die Inflation statt? Und bisher hat sie nicht stattgefunden im Warenkorb. Und das ist genau das, worüber die Zeitungen schreiben. Das ist völlig falsch, meines Erachtens. Der Warenkorb ist ein Blick, ja, auf die Wirtschaft, bei weitem nicht ein vollständiger. Der Warenkorb wird stark dominiert von Öl, das ja gerade in der Covid-Krise an Wert verloren hat, ja, und dann halt Haushaltsgüter und so weiter. Wenn wir schauen, wo die Inflation stattfindet, dann hat sie stattgefunden am Immobilienmarkt, ja, massiv. Sie findet nach wie vor statt im ganzen Aktienbereich. Ja. Also, dieser Rebound, den es gegeben hat mitten in der Krise, das war ja nichts anderes, als die Leute wissen gar nicht, wohin mit dem Geld.
Ja. Es wurde mehr Geld gedruckt und in die Firmen gesteckt.
Das muss irgendwo hin. Ja? Ja. Also, du willst ja keine Bonds kaufen, die mit 0,0 oder sogar negativ verzinst werden. Ne? Entsprechend bin ich der Meinung, dass es ja Sinn macht, sich zu engagieren in ein deflationäres Währungsprojekt, und das ist Bitcoin jetzt per Definition. Ja.
Dass eben unabhängig ist und knapp ist, und weil es unabhängig ist, auch immer knapp bleiben wird, oder? Und das zieht mehr und mehr Nachfrage, und dann, wenn mehr und mehr Nachfrage nach etwas, das knapp ist,
Preis hochgehen, genau.
Dann muss ja wieder der Preis hochgehen. Also das war wieder eine Überlegung, warum du...
Ja, also that's the beauty of it, ja. Und dann war die Überlegung zu sagen, hey, das macht alles viel Sinn, aber wenn man sich das mal anschaut, das ist Wild West, was 2017 da stattgefunden hat, als wir Crypto Finance aufgebaut haben. Und wir waren wahrscheinlich so mit unter die ersten richtig seriösen Player, die gesagt haben, so, wir machen das FINMA lizenziert, we are partner of institutions, Banken und so weiter, ne? Family offices. ja, ich glaube, wir haben sehr viel Kredibilität reingebracht mit dem, was wir aufgebaut haben in der Schweiz.
Ja, vor allem auch wirklich halt Leute reingeholt, die wirklich schon einen guten Ruf in der Finanzszene hatten und dann natürlich vom Schweizer Finanzplatz raus in die Welt, oder? Also viel Qualität, Reliabilität, Zuverlässigkeit, Credibility, so das war das Ziel von CryptoFinance. Ich glaube, das war auch sehr wichtig oder ist immer noch sehr wichtig. Was gibt es denn für verschiedene Möglichkeiten? Ich meine jetzt ganz ein Coiffeur oder ein Schreiner, der etwas ein paar Franken Ende Monat übrig hat und das investieren will, der investiert ja anders als jetzt eben ein Institutional Hedgefonds oder ein KMU, das einen gewissen Teil des Geldes investieren will. Was gibt es für verschiedene Anleger und was gibt es für verschiedene Möglichkeiten anzulegen für diese Leute?
Nur mal vorausgeschickt, was man ganz ehrlich sagen muss, ist, es ist eine volatile Geschichte, hoch und runter. Das heißt, man sollte hier nie mehr Geld anlegen, als dass man es nicht verkraften kann, massive Schwankungen zu erleben. Mhm. Also wenn ich heute 1.000 Franken anlege, kann es sein, dass die morgen noch 600 wert sind. Mhm. Dann sollte ich nicht panikartig verkaufen müssen. Mhm. Und wann verkaufe ich panikartig, wenn ich denke, scheiße, wenn ich die 600 jetzt auch noch verliere, dann kann ich meine Miete nicht zahlen.
Ja.
Das heißt, geh nicht mit Geld rein, dass man es sich nicht leisten könnte, mal kurzfristig zu verlieren.
Ja.
Das ist, glaube ich, mal die wichtigste Regel. Das zweite ist, geh nicht mit Leverage rein. Also Leverage wäre, du nimmst noch Kredit auf, um dich höher zu engagieren zu können. Ja, da kann man so richtig gewaltig auf die Nase fallen. Ja. Ich denke, eben als Beimischung zu einem Portfolio, egal wie groß oder klein das Portfolio ist, macht das wahrscheinlich Sinn. Mhm. Aber lass uns mal reden von 5% vielleicht. Ja. Mhm. Also wenn du, nehmen wir an, du verdienst 6.000 Franken und du hast ein bisschen Geld übrig, ja, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr als 300 Franken pro Monat in Bitcoin investieren. Mhm. Einfach wegen den Hoch- und Runters. Ja. Mhm. Wenn du jetzt 10 Millionen auf dem Konto hast und du brauchst ja nicht wirklich zum Leben, dann kannst du vielleicht auch mal sagen, hey, dann machst du mal 10% und gehst mit 1 Million rein. Mhm. Im Bewusstsein, dass es halt hoch und runter gehen kann. Ja. Mhm. Ich meine, eben Zugänge, ich glaube, für Anleger, die jetzt eher so im 100-Franken-Bereich investieren wollen, da kann man ja bei euch, bei Relay, das machen. Ja.
Also mit deinem App zum Beispiel. Ja.
Genau. Wenn es dann größer wird, dann sind wir bei CryptoFinance aber ein Broker. An einem Broker, da sitzen Leute an einem Tisch, die rufst du an und sagst, ja, hallo, ich hätte jetzt gerne für 500.000 Franken US-Dollar in Bitcoin getauscht. Wo ist der beste Kurs? Und dann gibt man uns 24 Stunden und wir schauen an den 10 größten Börsen der Welt, wo wir diese Bitcoin am günstigsten kaufen können. Mhm. Also in Auftrag, ja. Du kannst Fondsprodukte kaufen. Das halte ich für einen sehr guten Einstieg, wenn du vielleicht einen Betrag von 5.000 oder 10.000 Franken mal investieren willst oder 100.000, aber noch keine große Erfahrung hast. Ja, den Fonds kannst du über deine Bank zeichnen, dann gehst du zu Swissquote und zeichnest einen Fonds, der vielleicht breit diversifiziert ist, der in mehr als nur eine Kryptowährung investiert. Da hast du eine Easy-Nummer, hast du ein Depot, kannst du wieder verkaufen. Mhm. Was toll ist bei Bitcoin, es ist liquide. Ne? Du kannst am Samstagnachmittag um 5 Uhr oder Sonntagmorgen um 3 Uhr Bitcoins kaufen und verkaufen. Mhm. Das ist ein schöner Vorteil.
Ja. Ja. Wie machen es denn Institutional Investors, also Vermögensverwalter, Hedgefonds und oder aber auch größere Firmen, wie zum Beispiel Tesla hat ja in Bitcoin investieren und viele andere große, vor allem amerikanische Firmen. Es kommt immer mehr, dass wirklich auch nicht nur Personen selbst, sondern auch Firmen investieren. Wie machen die das?
Die gehen dann tatsächlich entweder direkt an die Börse, ja, oder an einen Broker, bauen eine Infrastruktur auf. Also Tesla muss ja die Bitcoin, die sie bekommen haben, wenn sie Autos verkauft haben, irgendwo verwahren. Mhm. Ja, dass sie, man nennt das eine Storage-Lösung, ja, also quasi wie du deine Bitcoin sicher aufbewahren kannst. Mhm. Wenn wir über Treasuries und Banken reden, die arbeiten dann wieder mit Firmen wie CryptoFinance zusammen, die ihnen solche Lösungen bereitstellen. Mhm. Was man schon sehen muss, ist so die klassischen institutionellen Pensionskassen und so weiter. Da gibt es noch ganz wenige, die da was machen. Und wenn sie was machen, kaufen sie einen Fund.
Okay, vor allem Fonds.
Ja. Ja, da hast du auch ein Problem mit Anlagerichtlinien. Wenn du eine Pensionskasse bist, kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt habe ich hier noch für 10 Millionen Bitcoin. Mhm. Das ist nicht vorgesehen im Anlagereglement. Das heißt, die kaufen einen Fund und der Fund ist vorgesehen. Den kann man unter Alternative Investments abrufen.
Macht regulatorisch mehr Sinn. Okay, interessant. Und du hast ja sicher auch beobachtet in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren, wo du da wirklich intensiv dran bist, dass das die Nachfrage extrem hoch geht. Also ich meine, jetzt Crypto Finance ist ja auch, hat mittlerweile mehrere Fonds, mehrere Milliarden Volumen, Umsatz, die da generiert werden, also sehr viel Nachfrage. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die sagen, oder gerade deswegen gibt es viele Leute, die sagen, ja, jetzt ist ja zu spät. Ich wollte eigentlich investieren und jetzt ist es zu spät. Was antwortest du diesen Leuten, die denken, ja, jetzt ist alles zu spät, jetzt muss ich auch
nicht mehr. Ich kann dazu nur sagen, dass viele Freunde von mir seit Bitcoin bei 1.000 Franken war, gesagt haben, jetzt ist er zu spät. Also das, als es bei 10.000 war, haben sie gesagt, es ist zu spät. Als es dann jetzt zum Beispiel vor 6 Monaten wieder 20.000 erreicht habe, dann haben alle gesagt, ja gut, das war das All-Time-High, jetzt ist es ja zu spät. Bitcoin war bei $67.000. Ja, jetzt ist es bei wieder 34, 35 gerade. Also zumindest kann man mal sagen, es scheint Luft nach oben zu geben. Es kann aber auch wieder auf 25.000 oder noch tiefer runtergehen. Who knows, ja. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man hier sagen kann, es ist zu spät. Ich kann nur, das ist kein Investment Advice, ja. Aber ich persönlich kaufe lieber dazu. Ich verkaufe eigentlich nicht. Ja? Denke, weil es ja eben eine sehr begrenzte Verfügbarkeit von Bitcoin gibt, maximal 21 Millionen und die sind ja gestaffelt, und es gibt immer wie mehr sonstiges Geld in der Welt, müsste eigentlich der Preis für Bitcoin weiter steigen. Und das ist meine persönliche Annahme hier. Und das wird aber ausgestattet sein mit viel hoch und runter.
Das ist ja das Lustige, dass eben die Leute dann, wenn der Bitcoin auf 67 ist, dann sagen, ja, viel zu spät, ja, jetzt bin ich zu spät, aber dann haben sie den Drang zu kaufen, das merken wir auch, oder? Wir kriegen viel mehr Nachfrage, wenn der Preis hochgeht, dann kaufen sie eben trotzdem noch mit etwas Geld, das sie haben. Und dann, wenn der Preis aber runtergeht, dann verkaufen wieder viele, weil sie denken, ja, jetzt ist zu spät. Also die, ja, das lassen sich sehr leiden. Ja. Aber eigentlich müssten wir das gerade umgekehrt machen. Ja.
Das ist richtig, ja. Aber die Leute haben Angst. Ne? Das ist normal. Ich meine, es geht ja jedem so. Ich nehme mich auch nicht aus davon. Wenn Bitcoin von 67 runtergeht auf 35, denkst du, um Himmels Willen geht es noch auf 15.
Ja, ja. Und trotzdem sind es eben die Leute wie du, die dann nachkaufen, die langfristig eben profitieren und die Leute, die sich davon
behalten, dann halt. Ja.
Ja, genau. Also man muss etwas, wenn man in diesem Markt tätig ist, eben wie du sagst, sehr volatil, muss man irgendwie eine gewisse Coolness halt aufbauen. Dann ist
ja, aber du darfst einfach nicht mit zu viel Geld da reingehen.
Genau. Dass es dich auch nicht zu fest stört. Also,
wenn ich nur Bitcoin hätte, ich würde wahrscheinlich auch nicht gut schlafen, wenn er gerade mal 40% verliert. Ja,
absolut.
Also, schon ein bisschen breiter aufgestellt sein.
Genau. Du bist ja eben auch in der Energiedebatte sich involviert, weil du ja gerade auch auf Nachhaltigkeit viel in das Thema Nachhaltigkeit investierst und dich damit auseinandergesetzt hast. Wie stellst du jetzt zur Energiedebatte von Bitcoin? Es wird ja viel gesagt, gerade im Moment wird ja mega viel so von NZZ und Co. wird geschrieben, ja, Bitcoin eben so ist eine Dreckschleuder und verbraucht so viel Energie und ist schlecht für die Umwelt. Wie stehst du zu dieser Debatte?
Das ist keine einfache Debatte. Also erstens braucht Bitcoin tatsächlich relativ viel Energie, aber das muss nicht immer so bleiben. Die Leute verstehen vielfach nicht, dass Bitcoin ein dynamisches Protokoll ist, das verbessert werden kann. Ja. Die Frage ist ja auch Ethereum, ja, eine andere Kryptowährung, kann man sagen, von Proof of Work to Proof of Stake, da sparst du Energie. Es gibt bei Bitcoin unterdessen Lightning Network und so weiter, das viel effizientere Transaktionen erlaubt. Also es gibt Möglichkeiten, das zu verbessern und Bitcoin verbessert sich auch ständig. Bitcoin heute ist nicht mehr wie Bitcoin 2008 oder 2009. Mhm. Also von dem her, man kann jetzt das nicht einfach mal sagen, so, das ist jetzt mal Energieverbraucher riesig. Das muss nicht so bleiben. Mhm. Zweitens, jeder Miner sucht Strom da und dann, wenn er am günstigsten ist, ja. Wir haben unterdessen in Europa zumindest verdammt viel Windstrom und Wasserstrom in der Nacht, den man nicht wirklich braucht. Das heißt, das ist grüne Energie, mit der kannst du günstig minen. Es ist jetzt aber auch richtig, dass viel Mining in China und Russland betrieben wird mit Kohlestrom und das ist schlecht. Ja, keine Frage. Also das heißt, ich glaube, da muss was gehen. Ne? Bitcoin muss besser werden, unbedingt. Ich glaube, es gibt auch viele Bestrebungen da. Dann sollte man aber auch noch Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Ja? Also Gold mit dem ganzen Gold-Mining, I mean, forget it, das ist auch schlecht. Ja? Mhm. Und dann könntest du theoretisch auch noch sagen, ja, wie viel Energie braucht denn ein weltumspannendes Kreditkartensystem à la Visa? Ja? Wahrscheinlich auch mehr als Bitcoin. Also von dem her, ja, die Kritik ist sicherlich berechtigt, aber dann müsstest du ja so ziemlich alles kritisieren, was Energie braucht. Und die ganzen Zahlungssysteme jeder Bank brauchen viel Energie. Ja. Darf man nicht vergessen.
YouTube, Google, all diese Serverfarmen, das ist ja unglaublich auch, was die, viel Energie die brauchen. Und das ist in Anführungszeichen nur, um Fotos hin und her zu schicken. Dann kann man sich auch dann fragen, ja, was ist der Nutzen eben von Bitcoin? Das ist eigentlich das ganze Finanz- und Sparsystem eigentlich, wie eben Gold und Banken, die du, wie du richtig sagst, dass dein Vielfaches an Energie verbrauchen, ersetzen könnte oder zumindest challengen könnte. Ja, absolut.
Ja, da bin ich bei dir.
Ist ja auch schon so, dass jetzt zwischen, die Zahlen sind jetzt etwas schwierig, ich glaube, wir haben da nicht, noch nicht wirklich gute fundamentale Daten dazu, aber zwischen 40% und 70% der Energie, die jetzt für Bitcoin Mining benutzt werden, ist ja tatsächlich schon nachhaltig, also grüne Energie. Und dass dieser Trend steigt, weil eben, wie du gesagt hast, die Miner können ja dorthin gehen und dann und überall, wo sie wollen, minen. Und da gehen sie tendenziell in erneuerbare Energie oder oder überschüssige Energie, die ja dann eben günstig ist für sie und auch eben gut für den ökologischen Fußabdruck von Bitcoin.
Es gibt ja bereits in der Schweiz zum Beispiel Mining-Farmen in Wasserkraftwerken.
Okay.
Also das ist natürlich super. Also die haben kurze Wege. Die Wasserkraft kommt mehr oder weniger von der Turbine, die unter den Computern steht.
Mhm. Absolut, ja, kann wirklich geografisch irgendwo liegen. Das ist spannend. Sehr cool. Kann Bitcoin denn noch scheitern? Und wenn ja, wie?
Also, ich persönlich denke, nein. Ich denke nicht, dass Bitcoin weggeht. Scheitern wäre, Bitcoin gibt es nicht mehr. Geht wieder zurück auf 0,1 Rappen oder whatever.
Genau.
Glaube ich nicht, nein. Aber nochmals, es wird Hiccups geben. Ne? Diese können regulatorischer Natur sein, dass ein Regulator irgendetwas Neues vorschreibt. Ja? Aber insgesamt denke ich persönlich schon, dass Bitcoin here to stay ist. Ja? Mhm. Aber ja, es ist immer noch eine junge Währung. Und wenn ein Tweet von Elon Musk eine Währung um 10% nach unten oder oben schicken kann, das ist das schlecht. Ja, das ist auch unverantwortlich von ihm, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Denke aber nicht, dass jetzt, also das Thema Blockchain geht sicher nicht weg, weil da kannst du sehr viele Effizienzen gewinnen. Mhm. Die Blockchain muss betrieben werden, also wird es Kryptowährungen geben. Bitcoin ist quasi the godfather of all cryptos. Ja. Mhm. Ich sehe Bitcoin auch viel mehr als Wertaufbewahrungsmittel, denn als Transaktionsmittel. Und ich glaube eben hier, mit dem Geldmengenwachstum und der drohenden Inflation, die wir hier sehen, ist das eine gute Sache, die nicht so schnell weggehen wird.
Absolut. Und jetzt kommen wir zur letzten und spannendsten Frage. Welcher Anteil an deinem Gesamtvermögen hältst du denn in Bitcoin? Wenn du sagst, es ist vor allem eine Spartechnologie.
Ja, das ist egal, das ist so schlecht gekommen. Jetzt ist es ja wieder ein bisschen runtergekommen.
Mhm.
Wahrscheinlich 15%, so die Größe. Ja.
Doch, eben mehr als die 10%, also ziemlich sehr committed. Ja.
Ist aber auch so, weil es halt, was ich mal investiert habe in Bitcoin und andere Währungen, ist massiv hochgegangen.
Ja, klar. Und du hast eben nie verkauft, hast du gesagt, du kaufst nach, wenn es einen Dip gibt, und verkaufst eigentlich nie.
Ethereum habe ich auch mal verkauft, Ripple habe ich zum Glück alles verkauft.
ja, das war ein guter, vor dem SEC-Vorfall.
Ja. Aber Bitcoin halte ich jetzt einfach mal noch ein bisschen.
Sehr gut, gutes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Tobias. Hat mich sehr gefreut und bis bald. Noch einen schönen Tag.
Bald. Tschüss, Julian.
Ciao.